Dann freue ich mich sehr, dass wir in die Abschlussrunde des heutigen Tages starten. Für mich war es ein sehr intensiver Tag bis hierher, auch etwas herausfordernd wegen der Wärme. Trotzdem ist ganz viel passiert und wir bleiben einfach bei den Herausforderungen und steigen mit einer ganz großen Frage ein. Was ist eine Utopie für euch für ökonomische Gerechtigkeit? Vielleicht ein, zwei Aspekte, die zu dieser Utopie gehören. Kein umfassendes Bild zeichnen, das geht, glaube ich, auch auf die Schnelle gar nicht, aber vielleicht ein, zwei Aspekte, die in eurer ökonomischen, feministischen Utopie auf jeden Fall mit drin sein sollen.
Und ich habe gerade gedacht, das Schönste an diesen Tagen ist immer, dass Frauen sich nicht gegenseitig stressen. Und dann kommt so eine Frage. Die Utopie ist, dass wir zusammenkommen, gute Pläne schmieden und uns nicht gegenseitig stressen dabei. Aber tatsächlich gehört zu meiner Utopie, dass wir alle von unserer Arbeit, egal welche das ist, gut leben können und dass wir das frei entscheiden können. Das ist die große Utopie und ich hänge mal auch noch eine kleine dran, das wäre die Garantierente für alle. Das wäre mein erstes großes Ziel.
Vielleicht, wir müssen nicht alle Fragen beantworten. Ich habe unterschiedliche Varianten im Angebot, aber jetzt, wo du angesetzt hast, würde ich mich sehr freuen.
Ja, ich bin auch froh, dass ich mich jetzt 3 Jahre mit Utopien beschäftigt habe, um die Frage beantworten zu können. Meine Utopie ist auf jeden Fall, dass Care-Arbeit im Zentrum der Wirtschaft steht und endlich die Anerkennung bekommt, die der Care-Arbeit zukommt, weil sie die Lebensgrundlage für uns alle ist. Und dazu gehört auch eine 20-Stunden-Woche. Das ist für mich auf jeden Fall meine Utopie, weil dann andere Formen der Arbeit auch viel mehr gewertschätzt werden können. Wir haben im Workshop darüber geredet, in Anlehnung an Frigga Haug, was eigentlich Arbeit ist, neben Erwerbsarbeit ja auch Care-Arbeit und politische Bildung und auch Selbstverwirklichung. Und wenn das umgesetzt wäre, dann fände ich das schon ziemlich genial.
Ja, so meine feministische Utopie gehört tatsächlich so, wie wir es gerade so inspirierend in dem Workshop diskutiert haben, leidenschaftlich diskutiert haben. Und so mit diesem Licht und diese Kraft sozusagen, wir tatsächlich in den nächsten Jahren, nicht in der Fernzukunft, sondern in den nächsten Jahren ganz viele tolle alternativökonomische Kooperativen gründen, Wohn- und Arbeitslebensweisen gründen, von denen wir gut leben können, ist das eine, aber das andere auch anders leben und anders arbeiten und anders leben.
Vielen Dank. Ich wusste, dass ihr alle sehr spannende Aspekte uns nennen werdet. Die vierte oder die fünfte hier auf dem Podium kennen vielleicht noch nicht alle. Anne-Kathrin Lehnert vom Gasometer mit dem letzten Workshop musste sich leider schon verabschieden. Judith Gilbert vom Sowieso hat sich bereit erklärt, hier einen Eindruck vom Workshop zu geben. Und vielleicht an dich die Frage, wenn die passt dazu, was können wir aus der Geschichte lernen? Was sind vielleicht so ein, zwei positive Aspekte gewesen, die uns mit Blick aus der Geschichte weitertragen können?
Also ich habe im Garten einen Spruch entdeckt, der da an dem Zaun dran steht und der passt dazu ganz gut eigentlich. Der heißt, zerreißt den Mantel, die Gleichgültigkeit, die ihr um euer Herz gelegt. Und ich fand, mein Fazit aus dem Workshop war, dass ich mehr empört sein möchte über Dinge, die schon seit Jahrhunderten uns begleiten, was es auch immer für Themen sind, Gleichstellung, Gleichberechtigung oder generell Ungerechtigkeiten, die immer noch passieren. Und ja, ich nehme mit diese Empörung, die ich mir zeigen möchte, mit der ich arbeiten möchte.
Wenn wir von der Utopie auf die Praxis schauen, Gesine Mertens, was können wir von Brandenburg lernen? Was ist vielleicht heute die Anregung aus unserem Workshop von Brandenburg gewesen, die auf offene Ohren fallen könnte bei uns in Sachsen?
Also ganz konkret aus dem Workshop und auch aus dem Vortrag nehme ich nochmal mit Datenlage, Datenlage, Datenlage als Voraussetzung und auch eine Datenlage, die breit bekannt ist. Also weil es ist vieles da, was niemand weiß. Und das Zweite ist, Focusing auf bestimmte Themen, da bin ich mit mir noch unrein, weil da fehlen dann Dinge. Kultur fehlt zum Beispiel, Bildung fehlte und da bin ich gerade noch mit mir unzufrieden, diesen Blick so zu sehen, aber es ist schon sehr überzeugend. Von daher Das ist sicher nochmal eine Abwägung. Und vielleicht gehen wir auch größer ran, wenn wir planen oder benennen die anderen Felder und planen dann einzelne Schritte mit einem Fokus. Also das waren die beiden wichtigen Dinge, die jetzt ganz oben aufliegen bei mir.
Vielleicht nochmal diese mehr praxisorientierte Frage weitergegeben. Wir haben schon gehört, Care-Arbeit muss einen viel wichtigeren Stellenwert in der Ökonomie haben. Was könnte so ein Schritt sein, wenn auf der Landesebene was getan wird, diesen Aspekt zu stärken?
Ich bin jetzt keine Kommunalpolitikerin, deshalb weiß ich nicht genau. Ich komme ja eher aus dem Kontext sozialer Bewegung und es gibt total viele Ansätze, die da wirksam sein könnten oder in so einer feministischen Vision aufgehen könnten. Und eins sind zum Beispiel, also so einfach Projekte in den Nischen, die in den Nischen gerade aktiv sind, die größer zu machen. Und wenn das die Politik so anerkennt und stärken könnte, Strukturen dafür schaffen. Also wir haben im Workshop zum Beispiel über die Polikliniken gesprochen, die sich in manchen Städten gründen. In Leipzig zum Beispiel, Hamburg, Bremen, Berlin. Also so in der Nachbarschaft Krankenhäuser, wo es nicht um Profiterwirtschaftung geht und die Leute, die dort arbeiten, die Menschen kennen in dem Viertel und wissen, was da die Problemlagen sind, wo es auch Sozialberatung gibt, Sprachmittlerinnen und so weiter, also ein ganz anderer Ansatz auch von Gesundheit und Begleitung gelebt wird. Und ich glaube, wenn so eine Pionierprojekte Aufmerksamkeit bekommen und die Chance haben, größer zu werden, also kommunale Unterstützung, dann wäre das schon total der Anfang.
Vielleicht würde ich den Ball der sozialen Bewegung oder auch des kooperativen Arbeitens an dich spielen, Delal. Was könnte da aus der Sicht in Sachsen Dinge voranzutreiben, vielleicht ein Aspekt sein, den du nochmal für uns benennen möchtest?
Ich glaube, ich würde da wirklich einerseits so an die große Basis appellieren, eben das immer als Alternative eben auch zu sehen und zu diskutieren und weiterzutragen, so wie in einem Workshop, wie eine junge Frau sagte, ne, warum weiß man davon so wenig? Ich überlege gerade, wie wir in den Bildungsbereich weitergeben. Ne. Ich glaube, das ist das eine, was wir machen können und auch immer im Gucken und nicht immer so denken, es gäbe keine Alternative, die gibt es, die gab es immer, die gibt es, die kann man auch angehen. Und das andere ist natürlich an die Politik appellieren, Gesine Mertens, vielleicht können Sie in Ihre Partei oder auch über die Ministerien. Es gab mal zum Beispiel eine Zeit, wo tatsächlich Berlin zumindest das gemacht hat. Das war in Sachsen teilweise auch so. Jetzt weiß ich, dass es nicht mehr, glaube ich, geht. Auch die Rahmenbedingungen besser zu stellen, als zum Beispiel das Thema der Wohnung. Das ist furchtbar, auch in Leipzig. In Dresden ist ja kaum mehr möglich, wirklich gute, bezahlbare Wohnung und Sozialbauwohnung und so weiter. Das ist katastrophal, was das angeht. Genossenschaften waren immer und sind auch eine fantastische Alternative eben dazu, zu den Großen als auch so von mir aus städtische und so weiter. Das muss aber gut gefördert werden, heißt nicht, dass sie Gelder kriegen müssen, das heißt, die Rahmenbedingungen müssen anders sein, beispielsweise steuerliche Erleichterungen oder Fördermittel in diesen Gründungsphasen und so weiter oder Unternehmen, also gerade in Leipzig, ne, dazu gucken, ob man nicht das, was tatsächlich in kommunalen Händen ist, die aber nicht erwirtschaften können oder nicht, wie auch immer, eben nicht über den Markt zu verschachteln, sondern zu gucken, dass da solche Gruppe, gute Initiativen, die zum Beispiel daraus Wohnungsgenossenschaften gründen könnten, soziale Projekte mit so vieles verschlachten könnten, dass man da Möglichkeiten bietet und nicht immer alles über den Markt regeln lässt. Also da gab es schon mal Möglichkeiten, die sind mittlerweile nicht mehr da und das kann man ohne große Gelder oder so weiter da rein zu tun gut hinkriegen.
Ich würde an dieser Stelle schon gern mal den Publikumsfragen von euch aus dem Saal Platz geben. Sina wird was vortragen.
Ja, also ich habe hier eine sehr allgemeine, aber wichtige Frage, die sich, glaube ich, auf ganz unterschiedliche Bereiche beziehen kann. Und zwar, wie soll ich festgefahrenen Strukturen entgegentreten?
Auch das eine herausfordernde Frage.
Ja, also ich würde sagen, egal wie schwer eben solche Berge oder solche Mauern oder ne, wie man sie auch immer bezeichnet, Strukturen zu scheinen. Meine Devise ist und das, was ich erfahren habe oder in meinem Lebensbereich mitgekriegt habe, wir schaffen sie eben nicht als Alleinkämpferinnen. Verbündet euch, sucht Netzwerke, guckt, verbündet euch und geht gemeinsam vor. Das macht ganz viel aus, ehrlich gesagt. Ich habe gerade im Workshop ein Beispiel erzählt, als wir als Weiberwirtschaft dieses Gewerbezentrum kaufen wollten, hat die Treuhandanstalt uns nicht einmal eingeladen für unser Angebot. Und da haben tausende von Frauen Protestbriefe geschrieben, dass sie dazu bewegt haben, dass sie überhaupt uns eingeladen haben, dass wir mit denen reden. Also es ist selbst das, ja. Verbündete suchen, gemeinsam auftreten und nicht Einzelne.
Dem hinzufügen, weil das ist, glaube ich, wirklich der entscheidende Schritt, die größte Macht im Land haben die Parlamentarier des Sächsischen Landtags und geht dorthin und geht denen auf die Nerven. Es ist nichts im Vergleich zu dem, was Regierungen vermögen oder auch nicht vermögen. Die eigentliche Macht liegt zu Recht bei den gewählten VolksvertreterInnen. Die sind einzelne Personen, die auch nur 12 Stunden am Tag irgendwas aufnehmen können oder sich um irgendwas kümmern können. Aber wenn das Thema dort landet, dann ist es in guten Händen. Und wenn es wirklich irgendeiner Stelle nicht mehr weitergeht, dann würde ich immer sagen, geht ins Parlament, geht in die Fraktionen, sprecht mit den Parlamentariern, die sind dafür da, die kriegen dafür ihr Geld. Und ihr findet auch für eure Anliegen etliche, die sich einsetzen und die am Ende auch das Geld verteilen.
Ich habe hier noch mal eine Frage. Wir hatten ja heute schon die strukturelle Ebene, wir hatten das Landesgleichstellungsprogramm und natürlich spielt auch immer wieder eine wichtige Rolle Gesetze. Wir haben auf Bundesebene das Antidiskriminierungsgesetz. Gibt auch in einzelnen Ländern, zum Beispiel Berlin, Landesantidiskriminierungsgesetze. Und hier kam die Frage auf nach einer Chance für ein Antidiskriminierungsgesetz auf Landesebene für Sachsen, ob es da Erfahrungen gibt, wie da der aktuelle Stand so ist.
Es wird in dieser Legislatur kein sächsisches Landesantidiskriminierungsgesetz geben. Das war mit den Koalitionspartnern nicht zu vereinbaren. Der Stand ist, dass wir ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben haben, ein interdisziplinäres Rechtsgutachten zu den Fragen nach den Rechtslücken im sächsischen Recht zum Thema Antidiskriminierung. Das lassen wir gerade aufarbeiten. Dann werden wir schauen, ob wir einzelne Rechtslücken schließen können und dann hoffen wir darauf, dass wir bei der nächsten Landtagswahl so gut abschneiden, dass im nächsten Koalitionsvertrag dann ein Landesantidiskriminierungsgesetz steht.
Vielleicht würde ich das Stichwort Antidiskriminierung noch aufgreifen, weil mich das an das Stichwort Intersektionalität erinnert und da jetzt gar nicht so an die Landesebene, sondern eher auch an uns als zivilgesellschaftliche Organisation. Wie schaffen wir das eigentlich, diese Perspektivenvielfalt auch selber im Kopf zu behalten und sichtbar zu machen und Menschen nicht zu übersehen? War das auch Thema bei euch in den Workshops?
Also wir haben nicht, bei uns haben wir das jetzt nicht explizit Intersektionalität sozusagen als Thema. Ich kann aus meiner Erfahrung erzählen, dass das enorm schwer ist, Astrid. Für uns selber als Verband nicht, das haben wir immer, weil wir eben sehr divers sind. Und so meine ich nicht nur irgendwelchen zugedachte ethnische Vorder- oder Hintergründe, sondern tatsächlich sehr divers sind in all den Zusammensetzungen. Und das bringen wir natürlich auch immer in all den Gremien, politischen wie auch Bündnissen ein. Meine größte Schwierigkeit ist auch da nochmal mit diesem Teile und Herrsche, dass das ganz schwierig ist. Ich weiß nicht, heute Morgen hatte jemand hier, ach so, die Kollegin aus Brandenburg, den Input gab, so, müssen das auch noch Frauen machen alles? Wenn wir mit dem Bereich der Intersektionalität kommen, sagen, aber da müssen wir genauer gucken, weil, ne, Paritätgesetz, Stichpunkt, das reicht nicht nur, dass wir sagen Parität, sondern dieses Paritätgesetz muss diversitätorientiert sein. Ein diversitätorientiertes Paritätgesetz müsste dann dastehen. Dann kommt gleich wirklich so ein Hammer von ganz vielen Frauen, feministischen Verbänden auf uns. Mein Gott, müssen wir das auch noch machen? Da wird sehr kurzfristig gedacht. Müssen wir das Problem der Migranten auch noch machen? Müssen die Frauen für die gesamte gute Welt zuständig sein? Müssen wir alle Probleme dieser Welt lösen? Ne, so. Das ist so ein Trugschluss und das ist schade, weil man da so ein bisschen Angst hat, wenn man das auch noch nimmt, dann gehen die eigentlich wichtigen Themen verloren, was aber total falsch ist. Sondern im Gegenteil, die eigentlich wichtigen Themen kommen sozusagen und durch diese große, vielfältige Bündnisse und verschiedene Perspektiven auf das gleiche Problem können wir viel besser Lösungen finden gemeinsam. Und das ist leider sehr schwierig, auch in den Bündnissen, sehr schwierig. Aber es ist immer ganz wichtig, im eigenen Haus zu bleiben, auf die eigenen Füße immer zu gucken und sagen, was machen wir selber? Ne? Bei uns, in unserer Institution, in unserer Behörde, in unserer Gruppe, in unserem Haus, wo auch immer wir unterwegs sind. Aber durch die Beispiele, die wir eben hatten, haben wir festgestellt, obwohl sie so unterschiedlich sind und spannend, wir haben nicht nur die Weiberwirtschaft, sondern eben auch aus Argentinien, aus Mexiko, aus Marokko zum Beispiel Frauenkooperativen vorgestellt, wie divers und ähnliches Ziel haben. Ne? Zwar anders handeln, aber für das gleiche Ziel und wie viel sie dadurch erreichen, wenn sie sich zusammentun. Und das fand ich ganz spannend nochmal, auch durch die Diskussion in den Workshop.
Ich überlege, ob ich schon die letzte Runde einleite. Die würde ich jetzt damit eröffnen, wenn noch was offen ist, was ihr dachtet, das wolltet ihr hier gerne auf dem Podium noch sagen oder aber gerne einen Wunsch für uns, die wir hier sind, an die Welt. Das dürft ihr euch aussuchen.
Ich habe jetzt noch überlegt zu der anderen Frage, die Sie gerade noch mal gestellt hatten, wie man quasi diese Gruppen, die Aufmerksamkeit auf Gruppen richtet, die man nicht immer sieht oder nicht immer beachtet. Das war doch die Frage ungefähr, genau. Ja. Und das, da kam mir dann auch so dieses mehr Achtsamkeit auch im Alltag zu haben, sich in Personen reinzuversetzen, wie wäre das, wenn ich jetzt an der Position stehen würde, ja.
Ganz wichtiger Aspekt, nochmal vielen Dank dafür.
Ich würde gerne als erstes ein ganz großes Dankeschön loswerden wollen an dich, Astrid, an euch Organisatorinnen und alle, die mitgewirkt haben an diesem produktiven und sehr schönen, auch für mich sehr attraktiven Tag. Danke, dass ihr euch eingelassen habt, auch auf die Frage von Gleichstellungsstrategien, von Plänen, von gemeinsamen Arbeiten. Das bringt mich und ich glaube viele, die so an meiner Seite sind, sehr voran. Und das wäre dann auch der ganz konkrete Wunsch, dass ihr, wie ihr hier seid, nochmal guckt für euch, ob ihr Lust habt, daran mitzuarbeiten und unter welchen Bedingungen. Und dass wir dazu im Gespräch bleiben, dass wir eine Grundlage für eine Strategie und einen Plan haben, der von uns Frauen kommt und nicht von Ministerialbeamten. Das wäre so das Ziel.
Also ich, für mich auch ganz herzlichen Dank. Ich weiß, ob ich wirklich eine unglaublich beschäftigte Frau bin, wie viele von euch. Und trotzdem, als Lee mich anrief, irgendwie mit dem Thema, ging mein Herz auf. Und ganz herzlichen Dank also an euch, dass ihr dieses Thema aufgenommen habt, weil das ein unglaublich wichtiges Thema ist. Ja, wir vergessen das allzu oft. Und die Zusammenhänge da drin, ne? Wie alles wirklich aufeinander aufbaut. Wie immer, spannend organisiert. Ganz herzlichen Dank an euch für alle Organisatorinnen, die eben das gemacht haben und diesen Raum eröffnet haben. Und für das nächste Mal wünsche ich mir auch da tatsächlich ein bisschen mehr Diversität auch und vielleicht schaffen wir das auch, mehr einzuladen und hinzukriegen oder uns zu fragen, warum es nicht kommt. Und darüber können wir sehr gerne so. Aber für all diejenigen, die hier rausgehen, sozusagen mehr Mut zu Visionen und lasst euch da nicht unterkriegen. Mehr Visionen bitte.
Mir hängt noch so ein bisschen die Frage nach aus unserem Workshop vorhin, warum es eigentlich so schwer ist, dass Care-Arbeit so sichtbar wird. Vor ein paar Jahren war das Motto vom feministischen Streik, wenn wir streiken, steht die Welt still. Und ich fand den so treffend und gerade als es auch darum ging, was sind so Strategien, ich finde so Protest und Widerstand ja auch so extrem wichtig. Und oft machen Frauen das aber nicht so, weil sie denken, darf ich das oder gibt es nicht auch andere Wege? Man wird halt sichtbar und muss wütend sein und ich glaube, das ist aber ein totaler Motor für Veränderungen, auch für sich einzustehen. Deshalb fand ich auch schön, wie du gesagt hast, dich mehr empören zu wollen. Ich glaube, das ist voll wichtig und ich möchte uns Frauen und Flinterpersonen einfach ermutigen, dieses Gefühl zuzulassen und auch zu pflegen, um dann gesellschaftliche Veränderungen voranzubringen. Danke auch für den Tag heute.
An den Dank möchte ich mich auch anschließen, auch an die, die gar nicht hier sein konnten, aber trotzdem ihre Beiträge uns geleistet haben. Vielen Dank noch einmal an Staatsministerin Katja Mayer für die engagierten und wertschätzenden Grußworte. Ganz besonderen Dank an die Referentinnen und ihr, Sie, die hier nochmal auf dem Podium sitzen. Wir haben auch ein kleines Dankeschön vorbereitet. Ja, nochmal einen großen Applaus. Und danke nochmal an Anne Hinno vom Konzeptwerk Neue Ökonomie Leipzig. Ganz herzlichen Dank an Delal Admacha von der Migra und an Nadja Galina. Vielen Dank, Gesine Mertens. Ja, und vielen Dank für den Mut, hier gleich als Praktikantin aufs Podium hochzukommen. Judith Gilbert. Vielen Dank an unsere Kooperationspartnerin, auf jeden Fall das Team vom Gasometer, was uns hier unter anderem technisch unterstützt hat. Vielen Dank auch nochmal an die Gleichstellungsbeauftragten von Stadt und Landkreis Zwickau, Frau Lehmann und Frau Riedel. Vielen Dank an das Catering von Katharina Bleil. Und natürlich großen Dank an unsere Kolleginnen, das Team des Gender-Kompetenzzentrums, ganz besonders auch diejenigen, die nicht immer in unserem Kerngeschäft dabei sind, an Theresa Kastner und an Carola Simon. Ganz herzlichen Dank für die Tagesunterstützung. Und natürlich auch vielen Dank an die Förderung durch das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung, die diesen Tag und unsere Arbeit möglich macht. Und der letzte Dank an alle Teilnehmenden, die diesen Tag überhaupt erst möglich machen und bereichert haben. Vielen Dank, dass Sie hier waren und mit uns so angeregt diskutiert haben.
Wir danken euch für die Teilnahme und wünschen dann allen einen guten Heimweg und hoffen, wir sehen euch bald wieder bei der ein oder anderen Veranstaltung. Kommt gut heim!